Ja, ich wollte euch am Anfang mal fragen, was für euch das Faszinierendste am Christentum ist. Das Anziehendste, das Schönste, das Beste. Also, dass Jesus die Kluft zwischen Vater Gott und uns Menschen überbrückt hat. Das Kreuz. Die Bibel als faszinierendes Buch, das sich immer wieder bewahrheitet und immer wieder spricht, aktuell ist. Die große Liebe. Ja. Okay. Und jetzt mal noch die Frage, was ist für euch das Herausforderndste oder Schwierigste am christlichen Glauben? Das Herausforderndste oder Schwierigste? Jesus bekennen. Jesus so nachzukommen, nachzufolgen, wie es eigentlich angemessen, eigentlich richtig wäre, wir schaffen das nicht. Die Herausforderung bleibt oder da bleibt was offen. Okay. Man kann da sicher vieles sagen. So eine mögliche Antwort, die ich mir gedacht habe, ist, das Schönste und Beglückendste im christlichen Glauben ist ja sowas wie die Barmherzigkeit Gottes, seine Liebe zu uns schwachen Menschen, die wir von uns aus eben ihm nicht entsprechen. Und das Schwierigste, das Herausforderndste wäre so zu leben, wie Gott es möchte. Zum Beispiel den Nächsten so zu lieben, wie er es braucht oder wie Gott es erwartet. Oder von mir aus auch barmherzig zu sein. Ich will auf einen Satz hinaus, den ihr kennt, den Jesus einmal sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich denke, so das Faszinierendste ist, wie Gott barmherzig ist. Und das Herausforderndste gleichzeitig, dass wir genauso barmherzig sein sollen. Da haben wir das mal in einem Satz für mich das Schönste oder das Faszinierendste und auch das Schwierigste vielleicht gebündelt. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wie hört ihr das, wenn dieser Satz erstmal so kommt? Man kann das ganz verschieden hören. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Man spürt die Schwierigkeit. Aufruf und Befehl. Grund zum Nachdenken, wie erlebe ich die Barmherzigkeit Gottes? Also man kann es ja doppelt hören, und mir ist interessant, euch geht's ähnlich wie mir. Erstmal hört man vielleicht die Forderung oder Überforderung, ich soll so barmherzig sein wie Gott. Das ist fast aussichtslos. Man könnte es auch als Evangelium hören, Gott, mein Vater, ist barmherzig. Das könnte froh machen. Und eine erste Entdeckung, wo ich denke, die lohnt sich mal festzuhalten. Als erstes, Gott ist barmherzig. Er muss nicht davon überzeugt werden, durch uns barmherzig zu sein. Er ist es. Allerdings muss er uns wahrscheinlich überzeugen, dass wir ebenfalls barmherzig werden. Beides ist tatsächlich eine Herausforderung, und ich sage bewusst beides. Das eine, dass wir die Barmherzigkeit Gottes wirklich mal realisieren und annehmen und ihrer ganz gewiss werden. Gar nicht so wenige haben damit ein Problem, weil ihr Gottesbild irgendwie anders ist. Gott ist heilig, stimmt ja auch. Dann vielleicht streng und er guckt so ein bisschen böse, misstrauisch, wie ich das jetzt mache. Nein, Gott ist barmherzig. Das einmal wirklich verinnerlichen für sich selber, ist, denke ich, immer noch eine große Herausforderung. Und das andere, das dann zu leben, ist natürlich ebenfalls eine Herausforderung. Wie kommen wir dahin, barmherzig zu sein wie Gott selbst. Von daher lohnt sich das, sich nochmal näher anzuschauen. Weiß jemand, wo dieser Satz steht? Es ist Jahreslosung 2021, da steht es öfter mal auf Postkarten oder sonst wo. Es steht in Lukas 6. Wer will, kann es mal aufschlagen, muss keiner. Lukas 6. Und es geht eigentlich ab Vers 12 los, so dieser weitere Zusammenhang. Da geht Jesus auf einen Berg, ich erzähle mal ein bisschen. Er geht auf einen Berg, ähnlich wie Mose auf den Berg Sinai gegangen ist. Dort betet er, so wie Mose auch gebetet hat, und dort beruft er seine Jünger. Und anschließend kommt er herunter, Vers 17 dann, auf die Ebene und dort erwartet ihn eine große Zahl seiner Anhänger, seiner Schüler, wirklich Massen und dazu noch unzählige Menschenmassen aus der gesamten Umgebung. Ähnlich ging es bei Mose zu, er war auf dem Berg, hat mit Gott geredet, kommt dann runter, spricht zunächst zu den Ältesten, wenn man so will, zu seinen Jüngern und dann auch zum ganzen Volk, was unterhalb des Berges Sinai steht. Hier in Lukas 6 wollen die Menschen Jesus hören und sie wollen von ihm geheilt werden, lesen wir. Vers 18. Unzählige werden geheilt, das heißt, sie erfahren Gottes Liebe, Gottes Kraft, Gottes Barmherzigkeit, sie erfahren Gottes Erlösung, sie erfahren Befreiung von dämonischen Bindungen und Beschwerden, die sie versklavt und unterdrückt hatten. So wie Israel die Erlösung aus der Sklaverei Ägyptens erfahren hatte. Das sind alles Parallelen. Und dann schaut Jesus seine Jünger an und hält eine längere Rede und wendet sich darüber hinaus an alle, die ihm zuhören. Wir haben also durchaus eine Parallele zwischen, ich sag mal, der Aufrichtung des Alten Bundes am Berg Sinai mit den 10 Geboten und der Aufrichtung des Neuen Bundes durch Jesus. Da laufen Dinge analog. Ich finde das interessant. Was verkündigt Jesus jetzt hier? Nicht mehr die 10 Gebote und deren Ausführungsbestimmungen, die wir dann im 2. Mose 20 folgende haben. Die schafft er aber auch nicht ab. Er erklärt sie nicht für ungültig, sondern er erfüllt sie und er überbietet sie. Und auf diese Weise verkündigt Jesus jetzt die Lebensordnung im Reich Gottes. Er sagt, so wird im Himmel gelebt oder so wird nach dem Himmel gelebt. So wird nach den Ordnungen des Himmels gelebt. Und wenn ihr Bürger des Reiches Gottes seid, dann lebt danach. Ganz ähnlich haben wir das in der Parallelstelle der Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Auch da gibt es viele Parallelen jetzt zu Lukas 6. Es geht um die Lebensordnung dort, wo Gott regiert und wo Gott das Sagen hat. Der ganzen Rede. Die Lebensordnung, wo Gott sichtbar regiert und wo seine Regierung anerkannt ist. Die seine Regierung nicht anerkennen, leben anders. Wer Gottes Regierung anerkennt, wird schauen, dass er nach diesen Lebensordnungen lebt. Das hat Jesus vorgelebt. Mit ihm ist das Reich Gottes angebrochen. Es ist nahe gekommen. Die Bibel sagt, dieses Reich ist jetzt im Heiligen Geist schon da, aber wir warten noch auf seine Vollendung, wenn Jesus wiederkommt und Gottes Herrschaft sich überall für alle sichtbar und unwidersprochen durchsetzt. Also das Gesamtthema ist Leben unter der Herrschaft Gottes, Leben nach Gottes Willen, Leben mit Gott, jetzt schon. Und wenn ich mit Gott lebe, dann wird es abfärben. Das ist immer, mit wem ich Gesellschaft habe, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten, umgekehrt auch. Also wenn wir mit Gott leben, werden wir ihm ähnlich oder ein Stück ähnlicher oder immer ähnlicher. Wir sind ja schon als sein Bild, als sein Ebenbild geschaffen. Da ist ja schon etwas, was uns ihm ähnlich macht, nahe ist. Und das darf und soll und wird mehr und mehr sichtbar werden, wenn wir mit Gott als Gegenüber leben oder unter seiner Herrschaft. Und das, was es bedeutet, Gott ähnlich zu werden, ihn nachzuahmen, lässt sich mit verschiedenen Sätzen zusammenfassen. Ein Satz steht in den Mosebüchern, 3. Mose 19, da sagt Mose oder Gott durch Mose, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Nachahmung Gottes, ihm entsprechend das Abfärben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. In der Bergpredigt in Matthäus 5, 48 heißt dieser Spitzensatz, auf den die gesamte Bergpredigt hinausläuft. Wenn ich einen Satz finden will, wo die ganze Bergpredigt drin ist, dann ist es dieser eine Satz, noch herausfordernder, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, ganz ist, vollständig. Das ist ein ungeheurer, allumfassender Anspruch. Das ist zum Glück nicht die Jahreslosung, muss ich jetzt nicht auslegen. Aber wenn wir mal weiter überlegen, vollkommen sein wie Gott, wir können jetzt nicht seinen geistlichen, ewigen Körper haben. Da kommen wir ihm jetzt nicht nahe. Wir können auch nicht allmächtig sein wie er. Und auch nicht allgegenwärtig oder allwissend. Was bleibt denn übrig von dieser Vollkommenheit Gottes? Etwas von seinem Wesen. Und deshalb heißt dieser Spitzensatz ist bei Lukas, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist also, ich sag mal, eine Konkretisierung, eine Zuspitzung von Matthäus, der sagt, vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist. Kann man so nicht diesem ganz umfassenden umsetzen, aber mal ein Wesenszug Gottes, wo das hinausläuft, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wenn man diese beiden Sätze miteinander kombinieren wollte, seid vollkommen, wie euer Vater vollkommen ist, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, könnte man so sagen, eure Güte soll keine Grenzen haben, so wie die Güte eures himmlischen Vaters keine Grenzen kennt. Dann seid ihr als Menschen perfekt. Ja? Eure Güte soll keine Grenzen haben, so wie die Güte eures himmlischen Vaters keine Grenzen kennt. Dann seid ihr als Menschen perfekt. Aber ich würde den Satz jetzt gerne mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Seid barmherzig, wie auch, oder so wie entsprechend wie auch euer Vater barmherzig ist. Das erste Herausfordernde ist dieses Seid. Seid barmherzig. Die Frage ist, sind wir das? Das ist man doch sofort entmutigt. Das war auch das, was wir gehört haben, diese Forderung. Man kann dieses erste Wort, was dort steht, so übersetzen, wenn man das unbedingt will. Aber diese Übersetzung macht nur unnötige Not, sage ich. Eigentlich steht was anderes da. Das Verb, was dort im Griechischen ist, ginomai, bedeutet erzeugen, entstehen, generieren, geboren werden, sich ereignen, dann auch gemacht werden, zu etwas werden. Dieses Wort beschreibt einen Prozess. Da ist eine Dynamik drin. Und von daher empfinde ich diese Übersetzung, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, als geradezu unbarmherzig. Und auch regelrecht falsch. Man müsste übersetzen, werdet barmherzig. Und dieses Werdet lädt ein. Und es lässt mir Zeit. Da darf was wachsen. Es beschreibt einen Entstehungsprozess, einen Wachstumsprozess. Und nur so kann es werden. Ich darf und kann immer mehr werden, was Gott schon immer ist. Ich darf und kann immer mehr werden, was Gott schon immer ist. Und dieses Wort steht in der Jahreslosung im Imperativ Präsens. Das bedeutet also wiederholte Handlungsabläufe immer wieder, wann immer sich die Gelegenheit bietet. In jeder Lage werdet und seid dann barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und bei Gott dagegen steht natürlich kein Imperativ, er muss es nicht werden, sondern Indikativ, er ist es und tatsächlich ein Ist. Ein anderes Wort im Griechischen, ein ganz anderes Wort, er ist es. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Und das ist bei Gott vollkommen angemessen, dieser Indikativ und dieses Ist. Er muss es nicht erst werden, er ist es. Und er muss es auch nicht vervollkommnen, wie wir vielleicht, sondern er ist es schon perfekt. Gott ist barmherzig. Da muss man nichts mehr dran ändern, gar nichts. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wir haben also zweimal dieses Wort barmherzig hier drin, einmal von uns Menschen und einmal von Gott. Das entsprechende griechische Wort kommt nur im Neuen Testament hier vor und nochmal in Jakobus 5,11, also relativ selten. Es gibt ein Synonym, das heißt Eleen, wir kennen das von Kyrie Eleison, Herr erbarme dich, ist im Grunde genommen ein Synonym, man kann da kaum einen Unterschied ausmachen. Barmherzig. Es bedeutet mitleidig, barmherzig, mitfühlend, Englisch merciful, compassionate. Das griechische Wort leitet sich von einem Substantiv ab, das Bejammern, das Beklagen oder die Wehklage, besonders Totenklage. Und dann Mitleid, Erbarmen, Barmherzigkeit, Wehmut, wehmütiger Gedanke. Wenn man da noch die Herkunft untersucht, dann kommt es her von Platz geben oder nachgeben, denen, die wir bemitleiden, das Notwendige zugestehen. So könnte man das sagen. Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, wie das Neue Testament jetzt geschrieben ist. Er hat Hebräisch gesprochen und auch gedacht. Von daher müsste man sich das hebräische Wort nochmal anschauen. Und das leitet sich von Mutterschoß her. Oder von Rachamim, das ist das Innere, die eingeweihte Mutterschoß, Barmherzigkeit. Der Mutterschoß ist das Innerste, was wir so körperlich haben, aber es ist zugleich der Sitz der zarten und zärtlichen Empfindungen, die sich dann in Taten zeigen. Das wäre Barmherzigkeit. Gott ist der Inbegriff lebensschaffenden Erbarmens. Er hat wie einen Mutterschoß, der uns trägt und der mitfühlt. Und so kann man es so definieren. Erbarmen bezeichnet die liebevolle, helfende und schützende Zuwendung einer Mutter oder die lebensfördernde, verantwortliche Fürsorge eines Vaters. Kommt also ganz aus dem Innersten heraus. Die liebevolle, helfende und schützende Zuwendung einer Mutter oder die lebensfördernde, verantwortliche Fürsorge eines Vaters. In unserem deutschen Wort steckt das Wort Herz drin, Barmherzigkeit, barmherzig. Das ist im Urtext nicht, und das ist die Eingeweide mehr. Barmherzig sein bedeutet ganz wörtlich ein Herz für die Armen haben. Der ein Herz für die Armen hat oder beim Armen sein Herz haben, wäre auch eine mögliche Übersetzung. Beim Armen sein Herz haben. Wenn man das ein bisschen ausspinnen will, das ist es nicht sprachwissenschaftlich exakt, könnte das Gegenteil von barmherzig vielleicht sein, armherzig, selber ein armes Herz haben, das nichts für andere übrig hat, oder arm und herzlos sein. Wer nicht barmherzig ist, ist im Herzen arm oder eben herzlos. Also barmherzig sein, da geht es um unser mitfühlendes Innerstes, das sich in Taten dann zeigt. Unser mitfühlendes Innerstes, das sich in Taten zeigt. Und das finden wir zunächst bei Gott. Und zuallererst, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das war und ist im Judentum völlig unstrittig und klar, Gott ist barmherzig. Das zählt von Anfang an zu den Wesensmerkmalen Gottes. Herr, Herr, Gott barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Güte und Treue, ist so einer der zentralen Sätze über Gott in der Bibel, 2. Mose 34. Der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Oder wir kennen es aus Psalm 103, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und da muss ich gegen alle antisemitischen Vorurteile wieder mal sagen und feststellen, die Barmherzigkeit Gottes ist ganz fest in der hebräischen Bibel im Alten Testament verankert. Ja? Und Jesus setzt sie von dem Alten Testament, was wir so nennen, her voraus bei allen. Und dieses Vorurteil der Gott des Alten Testamentes ist ein Gott des Zorns und der Gott des Neuen Testamentes ist ein Gott der Liebe und Barmherzigkeit, ist einfach nur Schwachsinn. Es ist falsch und unhaltbar. Es stimmt nicht. Könnte man einen Test machen, eine Konkordanz nehmen und schauen, wie oft vom Zorn Gottes im Alten Testament und wie oft vom Zorn Gottes im Neuen Testament die Rede ist. Und wenn ihr dann berücksichtigt, dass das Neue Testament nur ein Viertel der Bibel ausmacht, es andere drei Viertel sind, dann entdeckt ihr, dass vom Zorn Gottes im Neuen Testament öfter die Rede ist als im Alten. Das wäre die biblische Wahrheit. Haben wir aber nicht verinnerlicht. Was ich sagen will, ist, es ist der eine selbe Gott in der gesamten Bibel. Und in Jesus kommt er uns nochmal näher, dass wir ihn besser kennenlernen, aber es ist kein anderer Gott, sondern wir dürfen durch Jesus zu diesem Gott Israels und diesem Gott des Alten Testamentes gehören. Und wenn Jesus ja nicht nur auf Gott verweist, sondern sagt, euer Vater, dann spricht er da ein inniges Vertrauensverhältnis an, was zwischen uns und Gott herrschen darf. Gott wie ein Vater. Oder er ist unser Vater. Und das beten übrigens auch Juden, nicht erst wir. Wer durch Jesus an Gott glaubt, erfährt selbst Gottes Barmherzigkeit. Geht gar nicht anders. Faszinierende am christlichen Glauben. Ich erfahre Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Und das wird einen dann so prägen, dass man diese Barmherzigkeit weitergeben kann und wird. Spurgeon sagte einmal, Nachfolger Jesu müssen Menschen der Barmherzigkeit sein, denn sie haben Barmherzigkeit gefunden und die Barmherzigkeit hat sie gefunden. Noch eine wichtige Beobachtung. Gott zeigt Erbarmen bei menschlicher Schwachheit. Ja? Psalm 103, kennen wir, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind, dass wir eigentlich nichts sind, dass wir ja, vor Gott, gegenüber Gott. Also bei menschlicher Schwäche reagiert Gott mit Erbarmen. Auf Rebellion, auf Auflehnung, auf bewussten Ungehorsam gegen Gott reagiert er jedoch mit Zorn. Jeremia 15, du bist von mir abgefallen, darum habe ich meine Hand gegen dich ausgestreckt, um dich zu verderben, ich bin des Erbarmens müde, sagt Gott. Oder Klagelieder 3, klagt der Beter Jeremia, du hast dich in Zorn gehüllt und uns verfolgt und ohne Erbarmen getötet. Zorn ist das Gegenteil von Erbarmen. Wir verbinden vielleicht mit Erbarmen eher sowas wie Schwäche und mit Zorn eher mit Stärke. Also Erbarmen sagen wir vielleicht, man ist zu schwach zurückzuschlagen und zu strafen, da ist man eben gut zu dem anderen, der böse war. Oder Erbarmen auch, man ist so schwach, man kann die Not nicht sehen, man muss da eingreifen, man hat ein Helfersyndrom und muss. Aber menschlich muss man eher sagen, Erbarmen kommt aus Stärke und Zorn aus einer Schwäche, nämlich Mangel an Selbstbeherrschung. Bei Gott kommt beides aus derselben Stärke. Sowohl Erbarmen als auch Zorn. Er ist barmherzig und vergibt, auch wenn es in seiner Macht steht, zurückzuschlagen und zu strafen. Ja? Aber er gibt seine Stärke in unsere Schwäche hinein und er hilft uns so wieder auf. Das ist sein Erbarmen, es kommt aus seiner Stärke. Aber auch Gottes Zorn kommt aus seiner Stärke. Er bestraft und vernichtet, was seiner Güte widerspricht und was lebensfeindlich ist, damit das Gute sich ungestört durchsetzt und das Leben siegt. Also wenn Gott will, dass das Gute siegt, dass das Leben siegt, dann muss er das Lebensvernichtende und das Böse strafen und eliminieren. Dann muss er zornig sein, um seine Güte durchzusetzen. Das ist die Kehrseite seiner Güte, wenn sie abgelehnt wird. Ja? Also, wenn jemand gegen Gott den starken Mann markiert, dann wird ihm Gottes überlegene Stärke in seinem Zorn begegnen. Nochmal, Gottes Barmherzigkeit gilt dem Schwachen und Gottes Zorn gilt dem vermeintlich Starken, der Gott widersteht. Ich denke, das sollten wir beachten, auch wenn wir überlegen, was es für uns bedeutet, barmherzig zu sein. Es bedeutet eben nicht, feige alles zudecken. Es bedeutet nicht aus einer Schwäche heraus, weil man nicht die Kraft hat, sich zu wehren, zu allem Ja und Amen zu sagen. Es bedeutet nicht, mit jedem Verbrecher noch Mitleid zu haben. Wir haben so eine christliche Karikatur von Barmherzigkeit, dass wir mit einem hässlichen, süßen Kaugummi so alles überkleistern und nennen das dann Barmherzigkeit, auch das Böse, oder so einen Puderzucker draufstreuen. Das ist nicht die biblische Barmherzigkeit. Und es wird nie eine Jahreslosung über Gottes Zorn geben, aber eigentlich lohnt sich auch das mal zu buchstabieren, wo er zornig ist und wo er barmherzig ist. Das muss man, denke ich, verstanden haben, wenn man Barmherzigkeit leben will, wenn man sie echt leben will. Ein Sprichwort aus Holland sagt, Barmherzigkeit gegen Wölfe ist Unrecht gegen die Schafe. Oder wer gegen Wölfe barmherzig ist, ist unbarmherzig gegen Schafe. Also wenn ich jetzt das so allgemein sage, immer barmherzig, es gibt doch eine falsche Barmherzigkeit, will ich damit sagen. Oder eine Karikatur von Barmherzigkeit. Echte Barmherzigkeit ist immer was Starkes. Kommt aus einer Stärke und diese starke Barmherzigkeit hilft den Schwachen. Also sie schwächt und entmutigt nicht noch mehr oder tötet gar, wie das manche machen mit Schwachen, sondern sie stärkt und ermutigt und belebt es wieder. Und wer wirklich stark ist, der muss anderen nicht seine Stärke beweisen, indem er sie niedertritt und klein macht, ja, und dann unbarmherzig ist. Sondern wer barmherzig ist, hat das überhaupt nicht nötig. Er kommt immer von der inneren Stärke her. Lukas 6, 36 steht dieser Vers, um den es tatsächlich geht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Oder werdet barmherzig, muss man sagen, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist mittendrin in einer längeren Rede, die wir jetzt nicht alles lesen wollen. Aber es gibt eine kleine Streitfrage, nämlich fasst dieser Satz das zusammen, was ihm vorangeht, oder leitet er ein, was ihm folgt? Bei mir in der Lutherbibel steht dieser Satz, Lukas 6, 36, als erster Satz in dem neuen Abschnitt. Wahrscheinlich bei euch auch. In meinem griechischen Neuen Testament steht er als letzter Satz unter dem alten Abschnitt. Das seht ihr schon. Hier auch. Bei der auch, siehst du? Der neuen evangelistischen Übertragung auch. Kann man jetzt streiten? Oder wir stellen ganz schlicht und einfach fest, der steht mitten in einer Rede und steht sowohl in Beziehung zu dem, was ihm vorangeht, als auch in Beziehung zu dem, was Jesus danach sagt. Ich lese mal das Vorhergehende jetzt nach der Luther 2017, also Lukas 6 ab Vers 27. Aber ich, Jesus, sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben, die ihnen Liebe erweisen. Und wenn ihr euren Wohltätern wohltut, welchen Dank habt ihr davon? Das tun die Sünder auch. Und wenn ihr denen leiht, von denen ihr etwas zu bekommen hofft, welchen Dank habt ihr davon? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche zurückbekommen. Vielmehr, liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn sein, und jetzt kommt's, und ihr werdet Kinder des Höchsten sein, denn er ist gut gegen die Undankbaren und Bösen. Wie könnte man das zusammenfassen? Man könnte sagen, setzt Gutes gegen Böses. Ganz kurz. Oder seid nicht nur dort gut, wo ihr Gutes zurückbekommt. Die Frage ist, wie kann man das? Wie schafft man das? Irgendwoher muss ich das Gute ja nehmen. Ich kann das nur, wenn ich selber aus einer Quelle des Guten schöpfe und weitergebe, die nicht aus meiner unmittelbaren Umgebung kommt, denn die sind mir gerade nicht gut, wie es ihr geht. Sondern ich schöpfe von ganz oben. Ich schöpfe Güte von ganz oben, von Gott, und gebe es dann weiter an meine Umgebung. Und genauso lesen wir es, tut Gutes und leid, ohne dafür etwas zu erhoffen, so wird euer Lohn sein, und werdet Kinder, eigentlich Söhne, ihr werdet Kinder, eigentlich Söhne steht da, des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Haben wir dasselbe wieder. Es geht um die Nachahmung Gottes. Und das ist ein ganz zentrales biblisches Thema. Gottes Wesen darf und soll und wird auf uns abfärben, wenn wir ihn erfahren, wenn wir mit ihm leben. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt Gott zum Vater. Das heißt, ihr habt etwas von Gott in euch, denn Kinder haben immer Erbanlagen der Eltern in sich. Und wir haben, wenn wir Gottes Kinder sind, seinen Geist in uns. Das ist auch diese Erbanlage Gottes, und davon möchte nur etwas durchkommen und zu sehen sein. Das ist das Prinzip, um das es geht, in dem Allen. Und von demselben redet auch der nächste Vers noch. Er beginnt mit einem Und. Schließt sich also unmittelbar an, dann nach der Jahreslosung. Also seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und unmittelbare Fortsetzung. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch gegeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Im Grunde genommen sagt Jesus, ihr selbst seid fehlbar, ihr habt eure Schwächen, ihr habt Vergebung nötig. Bitte erkennt dieselbe Bedürftigkeit auch bei den anderen und erkennt sie an. Gesteht auch den anderen ihre Schwächen zu. Die endgültige Vergebung kann nur Gott schenken, aber ihr sollt Gott jetzt schon widerspiegeln. Das betrifft auch Gottes mitfühlende Anerkennung unserer menschlichen Schwäche. Barmherzig sein, mitfühlende Anerkennung, der ist schwach, der, ja, wie ich auch. Es gibt keinen Grund und keinen Anlass für arrogante Überlegenheit, also richtet und verurteilt nicht. Ja, und Barmherzigkeit hindert uns, übermäßig hart im Urteilen zu sein. Stattdessen vergibt. Vergebt, so wie Gott es in seiner Barmherzigkeit tut. Und das andere ist, Gott ist immer der Gebende. Das ist sein Wesen, er gibt immer. Alles, was wir haben, verdanken wir ihm. Ahmt ihn nach, gebt auch. Macht das großzügig, wie er das auch macht. Ihr bekommt es zurück, denn ihr lebt ja mit dem gebenden Gott und der wird euch das erstatten. Und hier haben wir Vers 38, dieses gebt, wird ja nochmal Vers 30 auch, werde ich bitte dem gib, aufgenommen. Ja, also da merken wir, dass wie so eine Klammer, diese Verse gehören wirklich zusammen, diese Jahreslosung, dieser Spitzensatz gehört mitten in das alles hinein. Was wäre nun der Schlüssel zur Jahreslosung oder zum Christsein überhaupt? Dass wir lernen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und dass wir den Charakter Gottes immer mehr und mehr und tiefer verstehen. Dass wir ihn anschauen, ihn anbeten, ihn betrachten, ihn bewundern. Und dann wird das abfärben. Dann wird uns das prägen. Luther sagte einmal, die wahre Weisheit besteht darin, sich selbst und Gott zu erkennen. Und zwar so, dass wir elende, verderbte Sünder sind, Gott aber barmherzig. Er will uns nicht verwerfen, sondern um Christi willen aus Gnade erretten. Da haben wir dies beides zusammen, diese Faszination, Gottes Barmherzigkeit und wir schaffen es aus uns nicht. Aber wenn wir das beides erfasst haben, wenn wir erkennen, wer Gott ist und wer wir sind, dann werden wir barmherzig. Automatisch. Also die höchste Kunst oder wahre Weisheit, sich selbst und Gott zu erkennen. Dann ergibt sich der Rest. Die Einsicht in Gottes Stärke und in meine eigene Schwäche hilft mir, barmherzig zu sein. Gott hält die anderen aus, genauso wie er mich aushält. Und so davon sollte ich auch lernen, die Schwächen der anderen auszuhalten. Jesus sagt, werdet barmherzig. Das soll Teil eures Charakters werden, weil es zum Charakter eures Vaters gehört, zum Charakter Gottes. Darum geht es. Konkret kann das heißen, großzügig geben, dorthin, wo nichts Gutes zurückkommt, dem Schwachen aufhelfen, unterstützen, vergeben statt richten oder übermäßig zu kritisieren, zu verurteilen, nachsichtig mit den Schwächen anderer sein, barmherzig werden, immer mehr dahin kommen, wo Gott schon immer ist, immer mehr durchkommen und wachsen lassen, was durch Jesus Christus und seinen Geist ja schon in mir ist, weil ich als Kind Gottes das von meinem himmlischen Vater geerbt habe. Es kommt bloß noch nicht immer durch. Barmherzigkeit ist die Haltung eines Starken, der seine Stärke nicht mehr demonstrieren und beweisen muss, sondern sie dem Schwachen zuwendet und damit den Schwachen groß macht und ihn erhebt. Also Barmherzigkeit kommt immer aus einem großen Herzen. Auch wenn Barmherzigsein vom Sprachlichen her im Griechischen nichts mit Herzen zu tun hat, eher mit Mutterschoß im Hebräischen. Die Frage ist, wie das konkret wird, also dass diese Barmherzigkeit nicht im Mutterschoß oder im Herzen bleibt, sondern dass sie in den Mund kommt, dass sie in die Hände kommt, in die Füße. Was kann das bedeuten? Da kannte die Kirche, ich weiß nicht, ob euch das noch so bewusst ist, sieben Werke der Barmherzigkeit. Das war direkt in der Lehre der alten Kirche, die sieben Werke der Barmherzigkeit. Das haben bei der Reformation, hat man das ein bisschen beiseite gelegt, weil wir nicht durch Werke gerecht werden sollen. Da hat man gleich alle Werke gestrichen, ist man von der anderen Seite vom Pferd runtergefallen. Sieben Werke der Barmherzigkeit, hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen und Tote bestatten. Da geht es erstmal um die sieben, ich sage mal, elementarsten Nöte, die Menschen treffen können. Dort greift der Barmherzige ein und begegnet ihnen helfend, diesen Menschen. Barmherzigkeit ist also an den Notleidenden orientiert, wie es ihnen geht. Und sie fragt nicht nach den Gründen oder Regeln oder Folgen. Sie lindert einfach die Not. Das ist eine, die sieben Werke der Barmherzigkeit spiegeln so die sieben elementarsten, grundlegendsten Nöte der Menschen wider. Aber es gibt noch eine andere Herkunft. Ahnt jemand, wo die alte Kirche diese sieben Werke hergeleitet hat? Ganz genau. Das kommt aus dem Matthäus 25, dem Völkergericht, wo Jesus den einen sagt hier, ja, ich bin hungrig gewesen, ihr habt mir zu essen gegeben, durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, Fremder gewesen, ihr habt mich aufgenommen, nackt, ihr habt mich bekleidet, krank, ihr habt mich besucht, Gefängnis, seid zu mir gekommen. Das waren ursprünglich die sechs Werke und die alte Kirche hat es noch mit dem siebten Werk, Tote bestatten, ergänzt. Das kam also später, das steht nicht hier. Genau richtig so. Ich dachte so, wir kommen vielleicht auf Zeiten zu, wo diese sieben Punkte wieder aktueller werden. Das Nachdenkenswerteste war für mich wirklich auch das letzte Tote zu bestatten, dass das die frühe Kirche als Werk der Barmherzigkeit gesehen hat. Die haben also tatsächlich auch Fremde, die sie gar nicht kannten, die auch nicht zur Gemeinde gehörten, bestattet. Als Werk der Barmherzigkeit haben die Kosten übernommen. Wir haben heute zunehmend das Problem, dass manche für eine würdige Erdbestattung das Geld nicht mehr aufbringen können. Wie reagieren wir dann als Kirche, als Gemeinde oder als Einzelne? Vielleicht muss man darüber neu nachdenken. Es könnte wieder aktueller werden. Dass man sie nicht nach Tschechien zum Verbrennen schafft und dann irgendwo eine Wiese ausstreut oder so. Das ist nicht unbedingt würdig oder möchte nicht jeder so, ja? Würde man das unterstützen, wäre ein Werk der Barmherzigkeit, wenn man ein ordentliches Begräbnis damit für Sorge trägt. Im 19. Jahrhundert begann ja die Industrialisierung und die hungernde Landbevölkerung wanderte in die Städte ab, in der Hoffnung, dass sie dort Arbeit und Brot bekommen. Und da entstand eine wachsende Fabrikarbeiterschaft unter extremer Armut und auch Ausbeutung. Das waren schlimme Zustände. Diese Arbeiter haben sich auch von der Kirche mehr und mehr entfremdet. Die Kirche hatte mit ihnen auch nicht viel am Hut, leider. Und in dieser Herausforderung und Situation besannen sich Gläubige aus verschiedenen Kirchen wieder auf diese sieben Werke der Barmherzigkeit. Sie stellten sie den Mittelpunkt und so entstanden diakonische Vereine und Gemeinschaften und so entstand das, was wir heute Diakonie oder Caritas nennen. Ja? Ein großer Segen. Ein großer Segen und ich ergänze heute vielleicht nicht nur. Inzwischen könnte das sowohl ein Segen sein, wie auch ein Fluch. Habt ihr eine Idee, warum ich so komisch jetzt rede? Warum ich das so sage? Diakonie, Caritas und das, was wir alles Gutes haben. Ich will es eigentlich nicht kritisieren. Trotzdem nicht nur ein Segen, sondern auch eine Art Fluch. Genau, diese Kommerzialisierung. Ich sage jetzt mal, wir haben inzwischen die Barmherzigkeit institutionalisiert und vielleicht sogar industrialisiert. Wir haben sie erstens delegiert an den Sozialstaat und an Wohlfahrtsverbände, einschließlich Caritas und Diakonie. Wenn ich es ganz böse formulieren soll, dann haben wir inzwischen so etwas wie eine Wohlfahrtsindustrie. Und als ich meine Mutter ins Krankenhaus bringen musste, da in Chemnitz, in dieses Riesending, Entschuldigung, da war mein, wie ich das verarbeitet habe, sagt, das ist profitable Krankenverarbeitung. Es geht nicht mehr um den Menschen, es ist profitable Krankenverarbeitung, Krankenverarbeitungsindustrie. Ich bin jetzt mal ganz böse. Und sowas ist der Bibel völlig fremd. Sie betont immer die persönliche Verantwortung. Und der Fluch dieser Entwicklung ist, dass wir das abdelegiert haben, das machen die Profis, das machen die anderen, da sind wir jetzt gar nicht mehr zuständig. Wir sind raus aus der Nummer. Und das ist diskussionswürdig. Da ist was übergekippt. Wir erleben jetzt schon, dass immer mehr Menschen auch durchs soziale Netz fallen. Also die passen in irgendwelche Förderlinien, in Richtlinien gerade nicht rein. Und da bekommen sie eben dann keine Unterstützung vom Staat oder Sozialkassen. Auch die Diakonie wird immer mehr zur Bezahldiakonie. Also sie tut das und manchmal nur noch das, was bezahlt wird. Es muss sich rechnen, schließlich zahlt sie nach Tarif. Geschäft statt Barmherzigkeit. Ich will sagen, es wird immer schwieriger, in diesem Sozialgeschäft Barmherzigkeit zu leben, weil sie haben auch ihre Normen, die müssen durch, die müssen bestimmte Dinge schaffen. Und ich will damit überhaupt nicht die Mitarbeiter der Diakonie kritisieren, versteht das bitte nicht falsch, ich habe da riesen Respekt davor, wie sie unter diesen Bedingungen arbeiten und ganz viel Gutes tun. Ja, das stelle ich nicht in Frage. Aber dort ist ein Problem. Dass wir das so, ja, ich sag mal böse, industrialisiert haben. Und die Entwicklung könnte durchaus weitergehen, dass das Sozialsystem immer löchriger wird oder vielleicht einmal noch zusammenbricht oder abgeschafft wird, ich weiß es nicht. Und wenn das passieren würde, kämen wir wieder zu dem, was in der Bibel völlig normal ist. Völlig normal. Nicht die Gesellschaft hat die Verantwortung oder irgendwelche frommen Werke, immer die anderen, sondern wir. Wir sind aufgerufen, Verantwortung wahrzunehmen und barmherzig zu sein. Denen zu helfen, die sich selber nicht mehr helfen können. Also hungrige speisen, dürstende tränken, Fremde aufnehmen, nackte kleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen, Tote bestatten. Ja? Also das ist bitte nicht nur, nochmal, versteht es bitte nicht falsch. Ja? Ich bin froh, dass es die Diakonie gibt und ich habe riesen Respekt und alles, aber dass wir es bitte nicht nur ihnen überlassen und sagen, wir sind raus aus der Nummer. Sind wir nicht. Wir werden sicher zunehmend rein müssen wieder. Oder eben darüber hinaus etwas tun, was nicht bezahlt wird. Oder wie auch immer. Tun wir das? Sind wir da irgendwo beteiligt? Man kann sich auch finanziell beteiligen oder so. Man kann vermutlich nicht halbherzig barmherzig sein. Ja? Sondern das braucht volle Aufmerksamkeit. Ein Beispiel, wo ich ein bisschen engagiert bin, ist der Taubblindendienst, der, wo ich auch merke, dass er diese 7 Werke eigentlich abdeckt. Also Menschen, denen Hören und Sehen vergangen ist, noch nie konnten. Manche haben gesagt, ich habe Hunger nach Schönheit, die Natur sehen, Gemälde betrachten, Musik, Gesang der Vögel zu hören. Ich habe Durst nach Gemeinschaft. Welchen Sinn hat mein Leben noch? Ich bin völlig abgeschnitten von allen und allem. Ich fühle mich fremd, keiner nimmt Kontakt mit mir auf, keiner versteht meine Sprache, redet mit mir. Ich fühle so oft Scham, Fremde können alles sehen, ich kriege gar nicht mit, was die sehen und was sie mit mir machen. Wer schützt mich? Augen und Ohren versagen ihren Dienst auf Dauer, das ist mehr als nur krank. Helen Keller schreibt, Taubblindheit als Leben im Kerker. Gefangen, Dunkelzelle, Einzelhaft. Ja, ums Begräbnis muss man sich auch manchmal kümmern noch. Und es gibt viele andere Stellen, ja, wo man das leben kann und wo es ja auch unter uns gelebt wird. Ja. Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich denke, nicht nur ein Wort für ein Jahr, sondern ein ganzes Leben, weil das sehr zentral zusammenfasst, worum es im christlichen Glauben überhaupt geht. Es waren keine Randfragen oder diese Jahreslosen, das könnte man so denken, das ist so, die eine diakonische Arbeit, Ader haben, die können das mal machen. Es ist ganz zentral, es ist dort angesiedelt, wo das der Kern des Christseins ist, das ist das Faszinierendste, das Stärkste, seine Barmherzigkeit, Gott ist so, und dann die stärkste Herausforderung, dass wir so immer mehr werden wie Gott. Und Jesus ist tatsächlich diese Brücke zu Gott, dass wir so Verbindung zu Gott haben können, dass immer mehr von ihm auf uns abfärbt und dass auch etwas, zumindest etwas von Gottes Barmherzigkeit auf uns abfärbt und wir es weitergeben. Es wird immer eine Herausforderung bleiben, das ist vielleicht auch gut so, dass wir uns nicht hinsetzen und sagen, jetzt habe ich alles und muss nichts mehr tun. Ja? Werdet barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich lade ein, dass wir beten. Ich würde es dann abschließen. Wenn jemand anders noch mitbetet oder anfängt, wäre es schön. Vater, so hilf uns, dass wir dich immer tiefer erkennen, dass wir dir deine Barmherzigkeit glauben, dass wir sie selber annehmen, so mehr und mehr heil werden. Und wenn wir heil werden, dann kann sich auch dein Wesen mehr und mehr in uns spiegeln und dann haben wir etwas davon weiterzugeben, wieder zu spiegeln in diese Welt hinein. Das schenk bitte auch, dass dann andere tatsächlich sogar an uns etwas von dir erkennen können, wie du bist. Dass wir da etwas weitergeben können in Wort und Tat. So segne du uns bitte und lass uns ein Segen sein. Amen.